Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Valentin Leschka.
Gourmet-Fan stellt Leberkäse, Wurst und Fleischwaren her, ist aber alles andere als ein gewöhnlicher Lebensmittelhersteller. Denn die Zutaten kommen zu 100% aus Österreich und dank eines Produktetiketts können Konsumenten ganz genau nachlesen, von welchem Hof das Fleisch eigentlich stammt. Garantiert wird es mit einer eidesstattlichen Erklärung. Warum das Unternehmen so anders agiert als die meisten in der Branche und welche Missverständnisse es zum Thema Fleischkonsum gibt, das erzählt uns jetzt Gourmet-Fan-Geschäftsführer Florian Hippes-Reuter. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Wir beginnen mal mit einer Einstiegsfrage zum Aufwärmen. Hast du heute schon Fleisch gegessen?
Ja, heute schon, weil wir heute Mittag, noch bevor ich hergekommen bin, Produktverkostung gemacht haben, die was wir regelmäßig machen bei uns im Haus. Und in dem Fall haben wir Bratwürste verkostet. Das heißt, ich habe heute schon Fleisch gegessen, aber wie gesagt, ab und zu heute gegessen habe, das heißt ja nicht, man muss jeden Tag essen.
Und wie war das Ergebnis von dieser Verkostung? Seid ihr zufrieden?
Wir sind grundsätzlich zufrieden. Ja. Immer, wir sind ein bisschen voreingenommen, aber am Ende des Tages hat unser Produkt wieder als Bestes herausgestochen, was uns durchaus sehr, sehr freut und uns auch ein bisschen stolz macht und ein bisschen selbstsicher macht.
War das quasi eine Blindverkostung oder habt ihr auch gewusst, von welchem Hof das ist? Bei euch gibt es ja diese.
Nein, wir machen das grundsätzlich in einer Blindverkostung auch immer. Einfach so, weil wir jetzt ja in dem Fall nicht komplett professionelle Verkostung machen, sondern einfach durch die Büromannschaft durch einfach ein breites Stimmungsbild einfach kriegen wollen. Und das ist aus meiner Sicht schon immer ganz gut, dass man sich immer wieder dazu bringt, auch selbst zu reflektieren, ob man auch immer noch die Spitze am Markt da ist. Das ist schon ganz wichtig.
Perfekt. Dann geht's jetzt weiter, bevor wir zum allgemeinen Podcast-Teil kommen, zum Gedankensprung. Einfach eine kurze Antwort quasi auf eine kurze Frage. Fleisch bedeutet für mich?
Fleisch ist für mich nach wie vor ein Genussmittel, das was man gut und bewusst einsetzen soll.
Mhm. Regionalität ist wichtig, weil?
Weil es aus meiner Sicht State of the Art heutzutage sein soll und weil wir einfach auch sagen, guter Geschmack und gutes Gewissen lässt sich vereinbaren. Das heißt, wenn ich regional die Lebensmittel oder die Rohstoffe kaufen kann, warum soll ich es nicht machen?
Geschmacksverstärker?
Nein, danke.
Herkunftskennzeichnung?
Ja, bitte. Unbedingt.
Tierwohl?
Ja, bitte.
Veganer?
Vegan ist interessant, ist Foodtrend, was uns auch in Zukunft begleiten wird. Ich glaube aber trotzdem, dass sie die veganen Trends, diese vegetarischen Trends und Fleisch jetzt nicht zu 100% konkurrieren, sondern es wird ein positives Miteinander sein.
Leberkäse mal.
Herrlich.
Gourmet-Fan setzt zu 100% auf Regionalität und bietet auch eine Herkunftsgarantie. Außerdem wird auf Soja, Gentechnik und Glyphosat verzichtet. Der Name der Bauern steht außerdem auf den Packungen. Warum eigentlich dieses Bekenntnis? Wie ist dazu gekommen?
Also wir als Firma Gourmet-Fan sind ja grundsätzlich ein sehr junges Unternehmen. Wir haben jetzt im Jänner erst die 20 Jahre hinter uns. Und wie damals die Firma gegründet worden ist von meinem Schwiegervater, von Fritz Vollmeier, war damals schon eines klar. Also wenn wir sie in dieser Branche behaupten wollen, dann geht es nur, wenn wir die Besten sind. Ich glaube nicht, dass unser Anspruch sein sollte, dass wir die Billigsten sein können oder wollen. Das ist jedenfalls nicht in unserer DNA. Das heißt, wenn, dann wollen wir das Beste herstellen. Und darum haben wir es ja sehr, sehr frühzeitig immer schon auf die Qualität konzentriert, haben früher immer mit nur ausschließlich einmal Gütesiegelfleisch verwendet und sind aber die letzten 10 Jahre nur einen besondereren Weg gegangen. Bevor eigentlich dieser ganze Trend Richtung Tierwohl jetzt die letzten Jahre ein bisschen gekommen ist, haben wir 2014 schon angefangen, mit eigenen Bauern zusammenzuarbeiten, weil uns einfach auch wichtig war als Fleischverarbeiter, dass wir diese Verantwortung, die was wir auch für Tiere und Bauernhof und Umwelt haben, wir nicht auslagern wollten auf unsere Vorlieferanten, sondern wir wollten sie ganz aktiv selber drum kümmern. Und darum haben wir damals angefangen mit eigenen Bauern und haben eben schrittweise diese Regelungen mit unseren Bauern gemeinsam entwickelt, wo wir immer gesagt haben, am Beispiel gentechnikfrei, wir wollen kein Soja aus Südamerika, der was lange Transportwege hinter sich hat, massive Umweltschäden zur Verfolge hat. sondern wir wollten eigentlich nur Soja aus Europa. Und dann haben die Bauern gesagt, passt, ist kein Problem, das setzen wir in der Schweinemast ein, kostet halt den und den Aufschlag und dann haben wir sich auf das geeinigt. Und so ist eigentlich eine sehr, sehr enge Partnerschaft über die letzten 10 Jahre mit unseren Bauern entstanden, wo wir sehr, sehr viele positive Dinge bewegen haben können.
Mittlerweile seid ihr ein recht etabliertes Unternehmen, aber ganz am Anfang, wenn man mit so einem Anspruch quasi in den Markt startet, gibt es dafür Skeptiker, die glauben, das ist vielleicht nicht umsetzbar oder ist man da gleich auf breites Interesse gestoßen?
Nein, sicher hast du am Anfang, wartet ja keiner, wie es damals war, vor 20 Jahren, wartet ja keiner auf einen neuen Leberkäsehersteller. Also da, die Märkte waren ja verteilt. Da muss man sich schon sein Platz und seine Positionierung hart erarbeiten und auch hart erkämpfen. Das ist aber jetzt nicht nur vor 20 Jahren so gewesen, das ist heute nur genauso, nachdem wir eben, wie du vorher schon gesagt hast, sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, sehr stark auf das Thema Qualität setzen, sind wir immer in Diskussion um den Preis, weil es wäre schön, wenn wir alles nachhaltig und gentechnikfrei und der Umwelt zuliebe und den Tieren zuliebe machen können und dann noch die billigsten wären, aber das ist halt nicht die Realität. Das billigste Fleisch wird nie das Beste sein. Das heißt, wir müssen immer in die Diskussion einsteigen und immer argumentieren, warum halt unsere Produkte teurer sind wie andere. Und das beschäftigt uns die letzten 20 Jahre und wird uns wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren auch noch beschäftigen.
Auf eurer Webseite liest man, alle im Unternehmen sollen Träger eurer besonderen Philosophie sein, vom Bauern bis zur Feinkostberaterin. Wo findet man eigentlich solche Menschen oder kommen die auf euch zu?
Das ist das Schöne, dass wir nicht großartig suchen müssen, sondern die finden uns. Das ist sehr angenehm. Wir haben logischerweise auch Zeiten erlebt, wo es jetzt mit der Mitarbeitersuche nicht so einfach war, wie es die Jahre zuvor war. Aber ich glaube, wir können eines schon ganz gezielt auch herzeigen, dass wir das Thema Fleischproduktion einfach anders sehen. Und jeder, der was ein gutes Stück Fleisch haben möchte oder auch einen guten Leberkäse genießen möchte und dazu aber nicht auf ein schlechtes Gewissen zurückgreifen möchte, sondern das mit gutem Gewissen tun möchte, der weiß, dass er bei uns richtig ist. Und da erleben wir gerade jetzt im ländlichen Bereich, wo wir sind, unser Sitz ist ja in Michaelenbach, das ist ja zwar im Herzen Europas, aber nicht ganz so zentral wie Linz. Und da erleben wir natürlich schon, dass aus der ländlichen Bevölkerung sehr gut ausgebildete Leute da sind, die was vielleicht ein bisschen Bezug zur Landwirtschaft haben und Bezug zu Lebensmitteln haben und die dann an diesem Weg ganz aktiv mitgestalten wollen. Und das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Wir sind da ein junges, cooles Team. Ich bin wirklich stolz drauf, was wir da schaffen gemeinsam.
100% Regionalität. Was heißt das eigentlich, wie funktioniert das und wie kann man sich das vorstellen, vielleicht auch als Konsument?
Ja, 100% ist für mich also ein Commitment unseren Kundinnen und Kunden gegenüber. Weil wir eines nicht möchten, dass wir zwar in der Werbung schöne Stelle und schöne Aussagen treffen und wir aber dann vielleicht nur eine Qualitätsschiene betreiben, wo wir halt 10% oder 5% unseres Programms so herstellen, sondern wir wollten sie wirklich zu 100% committen, damit alle unsere Kundinnen und Kunden sich auch wirklich zu 100% sicher sein können, dass, wenn sie ihr Produkt von Gourmet-Fan essen, auch wirklich nur Fleisch von unseren eigenen Bauern drinnen ist, dass wir zu 100% auf Gentechnik freisetzen, zu 100% auf Geschmacksverstärker frei oder Gluten freisetzen. Ich glaube, es ist für uns ein neuer Weg der Ehrlichkeit unseren Kunden gegenüber, das, was wir dann auch mit dieser eidesstattlichen Erklärung nur mehr unterstützen, was am Ende des Tages nichts anderes heißt, als wie, dass wir zu 100% zu unseren Marketingaussagen stehen.
Genau, zur eidesstattlichen Erklärung. Ihr habt ja eine abgelegt, was die Herkunft der Zutaten betrifft. Damit ist ja quasi schon lang vor der Verpflichtung dafür eine verschärfte Version vom Lieferkettengesetz jetzt da umgesetzt worden, also bevor es eigentlich in der EU kommt, kann man das so sagen?
Absolut, wir waren da jedenfalls Vorreiter, nicht nur was das Thema der Herkunftskennzeichnung per se betrifft, das heißt, dass wir wirklich den Namen vom Bauern auf jedes Produkt hinten draufschreiben können. Wir sind, gerade was jetzt bei Leberkäse und Würstel betrifft, jedenfalls die einzigen in Österreich und in Europa. Ich kenne keinen, der was das sonst macht. Stimmt mir auf der anderen Seite, also bin ich stolz, dass wir es so machen und dass wir das auch garantieren können. Auf der anderen Seite stimmt es aber ein bisschen bedenklich, dass nicht andere Hersteller schon längst einmal nachgezogen sind, weil es aus meiner Sicht die Herkunftskennzeichnung rein eine Frage des Wollens ist und nicht des Könnens. Weil, wie wir alle als Lebensmittelverarbeiter wissen, müssen wir sowieso eine Art Chargenrückverfolgung machen. Das heißt, das bleibt da keinem Betrieb aus. Und es wäre aus meiner Sicht nur ehrlich, dass wir jeden Kunden wirklich erklären, woher das Fleisch ist. Es ist möglich und ich glaube, es sollten sie alle wieder mehr an der Nase nehmen und mehr einfach in diese Ehrlichkeit und mehr in dieses Vertrauen wieder in die Branche investieren, dass man einfach das, was man macht, auch ehrlicher kommuniziert.
Euer gesamtes Sortiment wird zu 100% gentechnikfrei hergestellt. Außerdem verzichtet ihr auf Soja aus dem Regenwald. Mhm. Wo kommen stattdessen die Futtermittel her?
Also bei uns ist so, dass unsere Landwirte die Regelung haben, dass 80% jetzt gerade in der Schweinemast von dem Futtermittel von eigenen Anbau stammt und 20% diese Eiweißkomponente, die was halt Soja ist, kaufen wir aus Europa. Und Europa ist ja zertifiziert gentechnikfrei, das heißt, du darfst in Europa keine gentechnisch veränderten Pflanzen anbauen, auch keine Futtermittel. Und somit können wir das garantieren, ist über externe Zertifizierungsstellen garantiert, dass wir eben wirklich nur gentechnikfreie Futtermittel verwenden. Es ist halt leider so und darum pochen wir sehr, sehr stark auf das Thema gentechnikfrei, weil es wirklich ganz große Auswirkungen hat. Und es ist halt leider so, dass gentechnisch veränderte Futtermittel, wenn es zum Beispiel in der Schweinemast eingesetzt werden, du hast vorher richtig gesagt, die kommen teilweise aus Südamerika, wo der Regenwald abgeholzt wird, wo massiver Glyphosateinsatz passiert, wo Natur und Umwelt zerstört wird, dann wird es nur um die halbe Erde transportiert und dieser gentechnisch veränderte Soja ist dann nur billiger als wie europäischer. Und jetzt kommt nämlich wirklich die bittere Pille, dass nämlich bei, wenn ich das in der Schweinemast einsetze, am fertigen Produkt bei Fleisch nicht mehr gekennzeichnet werden muss. Das heißt, wenn gentechnisch veränderte Futtermittel eingesetzt werden, muss ich das am fertigen Produkt nicht kennzeichnen. Und das passiert auch innerhalb des AMA-Gütesiegels. Da gibt es jetzt zum Glück schon Tendenzen in einer positive Richtung. Aber ich glaube, das wissen die wenigsten Konsumenten, dass das so ist. Und darum pochen wir so stark auf das Thema gentechnikfrei, weil es einen wirklich gewaltigen Hebel hat in der Nachhaltigkeit, ob ich eben Soja aus Südamerika verwende oder ob ich eben Soja aus Europa verwende.
Das heißt, ihr fordert, dass da gesetzliche Änderungen gibt bezüglich dieser Kennzeichnung?
Die fordern wir schon lange, weil ich glaube, dass in die Augen der Konsumenten nicht verständlich ist, warum das innerhalb von Österreich nach wie vor passiert. Und man muss einfach schauen, dass diese Soja-Abdeckung in Österreich von der Menge her auch verfügbar ist. Ich glaube, das kann man relativ einfach über die nächsten Jahre auch machen und dann wäre Eigenversorgung mit Soja durchaus möglich.
Wie kommt diese Forderung so an bei der Politik oder auch bei Mitbewerbern? Ist das recht ein kritisches Thema oder?
Es ist logischerweise ein sehr kontroversielles Thema, obwohl da muss man einfach auch sagen, es ist leider so, dass halt die Lebensmittel und Fleisch immer so ein bisschen als Aktionsartikel, als Lockartikel verwendet wird. Und ich glaube, wenn wir hinkommen zu einer bewussteren Genuss von Fleisch und auch von der Menge schauen, dass man nicht 7 Tage in der Woche Fleisch isst, dann kann man durchaus in diese Zeiten Mama-Fleisch isst, bewusst auf die Qualität schauen. Und das wird auf der einen Seite den Menschen gut tun, von der Gesundheit her, und auf der anderen Seite aber auch der Umwelt gut tun. Also es gibt da in Wahrheit keinen negativen Effekt.
Wie oft isst du eigentlich Fleisch in der Woche? Man soll ja immer einige Tage in der Woche Pause machen. Ich muss sagen, bei mir persönlich funktioniert das weniger oft, als es mir eigentlich wünschen würde.
Ja, ich schaue schon auch, dass ich bei den zwei bis drei Tage bin. Meine Frau kocht ja auch sehr bewusst und sehr gesund und jeder, der was dann auch Kinder hat, beschäftigt sich dann nur mehr intensiver damit. Und ich glaube aber trotzdem, es ist am Ende des Tages wie auch mit Alkohol, wie oft trinkt man Bier oder wie nicht. Ich glaube, dass der bewusste Konsum in Wahrheit genau das ist, wo man hinkommen soll. Ich glaube, 7 Tage pro Woche ein Schnitzel wird kein essen. Ich sage es auch ganz bewusst, 7 Tage in der Woche ein Leberkäsesemmel essen. Wäre zwar für uns fürs Geschäft gut, aber würde ich auch nicht empfehlen. Aber wenn man schon mal einen Snack für zwischendurch nimmt und das Leberkäsesemmel ist halt in Österreich auch was man typischerweise für zwischendurch isst, was einfach auch unserer Kultur entspricht, dann sollte man halt zumindest schauen, dass was Gutes ist. Und überall dort, wo Gourmet-Fan draufsteht, kann man sich darauf verlassen, dass auch was Gutes drinnen ist.
Apropos Gutes, Gourmet-Fan bezeichnet sich ja selbst als Vorreiter in Sachen Ökologie und will Ökologie nicht nur am eigenen Teller, sondern auch in der Gesellschaft fördern. Passt dieser Claim eigentlich zum Fleischverarbeiter? Weil auch mit höheren Ansprüchen produzierte Fleischprodukte sind ja trotzdem im Vergleich zu den meisten vegetarischen und veganen Produkten eine viel größere Belastung für die Umwelt. Also wenn man jetzt zum Beispiel den CO2-Verbrauch hernimmt etc., funktioniert das?
Aus meiner Sicht, gerade wir als Fleischverarbeiter haben die Verantwortung, dass wir sich um Ökologie und auch Tierwohl kümmern. Das ist eben genau das, warum wir unseren Weg gehen, weil wir wissen, dass wir Tiere züchten, Tiere halten und auch Tiere schlachten müssen, dass wir Fleischprodukte und Leberkäse oder Würstelprodukte auch herstellen können. Das heißt, Was wir nicht wollen, ist, dass wir diese Vorkette, diese Vorlieferanten ausblenden, sondern wir wollen das ganz aktiv gestalten, so dass wir auch mit gutem Gewissen sagen können, wir produzieren gute Qualität. Und darum kümmern wir uns auch darum. Und ich glaube schon, dass es ein gutes Miteinander gibt. Wie wir vorher besprochen haben, es muss jetzt 7 Tage in der Woche Fleisch sein. Aber wir in Österreich, in Europa, wir grundsätzlich, wir Menschen, sind auch als Fleischfresser geboren. Das heißt, es wird immer Teil unserer Kultur, unserer Esskultur auch sein, die was wir haben. Und das kann man trotzdem auch sehr positiv verbinden. Aus meiner Sicht ist dieses Schwarz-Weiß-Malen, Fleisch ist böse und vegetarische Produkte sind gesund, nicht immer das Richtige. Die Wahrheit liegt immer ein bisschen in der Mitte. Und wenn ich mir gerade so Fleischersatzprodukte anschaue, da sind viele Zusatzstoffe drinnen, die was aus der Fleischindustrie schon längst verbannt sind, die was man dann da wieder liest. Und ich glaube, das ist auch nicht immer genau die richtige Zukunft. In Wahrheit, es wird im Konsum, genauso wie es bei vielen Dingen ist, die Wahrheit in der Mitte liegen.
Kommen wir nochmal kurz zurück zur Herkunftskennzeichnung. Jeden Tag werden in Österreich 2,2 Millionen Speisen in Großküchen wie Kantinen, Krankenhäuser oder in Schulen ausgegeben. Und da gibt es seit dem 1. September 2023 eine neue Regelung. Und zwar müssen in diesen Großküchen die Herkunftskennzeichnung sichtbar sein. Mhm. Das heißt, es muss ausgewiesen sein, die Herkunft des Fleisches, der Milch und der Eier. Dieser, mehr Transparenz am Teller und diese neue Regelung, die müsste euch ja eigentlich sehr entgegenkommen.
Unbedingt. Aber ich will es gar nicht auf das beschränken, dass das uns im Geschäft entgegenkommt, sondern ich würde eigentlich darauf hinweisen, dass er das uns als Gesellschaft so extrem gut tut, dass wir, auf der einen Seite muss man sagen, es ist ja eh schade, dass das erst seit 2023 erst gibt, dass man dem Kunden sagt, woher das Fleisch kommt. Ich meine, ehrlicherweise sieht man es auf jedem T-Shirt oder auf jedem Produkt, kannst du lesen, Made in China oder sonst irgendwo. Und anscheinend hätte es bei Lebensmitteln nicht gehen können, stimmt ja nicht. Das heißt, dieser Schritt, dass man jetzt gerade in der Gemeinschaftsverpflegung endlich einmal den Gästen sagt, woher die maßgeblichen Lebensmittel kommen, ist, glaube ich, ein längst überfälliger Schritt, der was notwendig war. Und ich glaube, das hilft uns grundsätzlich als Gesellschaft, weil dann am Ende des Tages der Konsument wieder mündig entscheiden kann, wo geht er hin essen. Und aus meiner Sicht ist nur der nächste Schritt da, dass die Herkunftskennzeichnung auch in die Gastronomie kommt. Und dann kann er einfach auch entscheiden, in welcher Gastronomie geht er. Es geht mir auch gar nicht darum, dass wir große Vorschriften machen, was der Konsument tun muss. Der Konsument ist mündig genug, dass er selber entscheiden kann. Und dass er sich selber entscheidet, wenn es günstig ist, das, sage ich mal, 6,90 € Mittagsmenü-Schnitzel. Und wenn halt da unbekannte Herkunft ist oder vielleicht Herkunft China oder wo auch immer, dann ist es jedenfalls wichtig, dass das der Konsument weiß, weil er dann die Entscheidung treffen kann. Und auf der anderen Seite jene, die was immer dann schon Fleisch aus Österreich gekauft haben, auch da wieder die Gelegenheit haben, wirklich, dass sie sich positiv auch beim Konsumenten präsentieren und sagen, ich kaufe halt nur Fleisch aus Österreich, weil ich will, dass du nur die beste Qualität bekommst. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, dass der Konsument da die Auswahlmöglichkeit hat. Aber damit er die Auswahlmöglichkeit hat, müssen wir ihm ganz ehrlich kommunizieren und nicht mit Marketing, sondern ganz ehrlich auch mit strengen Regelungen, woher das kommt.
Viele Gastronomen wehren sich ja dagegen, dass jetzt diese Regelung vielleicht irgendwann in der Zukunft auch in kleineren Küchen umgesetzt wird. Das heißt, ihr seid natürlich dafür.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass der bürokratische Aufwand auch überschaubar ist. Ich verstehe grundsätzlich die Gastronomie, die was die letzten Jahre mit einer gewissen Überregulierung, ich denke jetzt einmal an das Thema Raucher, wo es vorher kostet, man raucht abgetrennte Bereiche, dann ist sowieso das generelle Rauchverbot gekommen. Wir haben diese Allergenverordnung. Es ist jetzt da die Gastronomie immer gechallenged mit dem Personalmangel. Also ich verstehe schon, dass es sehr viele Herausforderungen gibt, wenn ich einen Gastronomiebetrieb führe, das verstehe ich. Aber ich glaube trotzdem, und es zeigen ja auch schon die guten Gastronomiebetriebe, dass es ja auch möglich ist, dass ich Herkunftskennzeichnung dem Gast zeige und sage, woher das Fleisch ist. Also es ist ja nicht unmöglich. Und es wird aus meiner Sicht genau diesen ehrlichen Weg verstärken, wenn sie ja alle drauf halten.
Wie schaut da generell die Stimmung in der Branche aus? Also bei anderen Fleischverarbeitern, sind die auch eher dagegen oder nicht?
Ich erlebe einfach in der letzten Zeit, dass die Branche, die Lebensmittelbranche, die Fleischbranche, sie sehr stark verändert. Und es wird aus meiner Sicht einen sehr, sehr starken Trend geben Richtung Qualität, und momentan, wie es halt auch ist mit der hohen Inflation und mit den gestiegenen Kosten, ist logischerweise auch wieder ein bisschen ein Trend Richtung eher günstigere Artikel. Und am Ende des Tages gibt es für alles einen Markt, und wir wissen, dass wir nicht für die günstigsten Lebensmittel da sind, sondern für die besten Lebensmittel. Am Ende des Tages ist aber trotzdem wichtig, dass der Kunde merkt, wann er was kauft, wo kommt es her? Und das muss man ihm auf jede Packung draufschreiben. Wir haben jetzt geredet, Gemeinschaftsverpflegung ist durch. Ich glaube, dass es in der Gastronomie nicht mehr lang dauert, und dann wird es dort auch kommen. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich jeder auf jeder Packung Wurst oder auf jeder Packung Fleisch auch im Supermarkt draufstehen habe, woher das Fleisch ist, auch nicht mehr weit weg. Und dann kann da auch der Konsument auswählen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend.
Ihr habt ja insgesamt 46 Schweinebauern und 160 Rinderbauern. Wie schaut da so der Alltag am Hof aus? Man hat ja oft irgendwie als Konsument ein bisschen den Eindruck, dass die Zustände vielleicht etwas in Extremen irgendwie dargestellt werden. Einerseits denkt man eng gedrängte Hallen in riesigen Betrieben, andererseits gibt es wieder romantisierte Bilder von Ferkeln, die über Blumenwiese laufen. Wie kann man sich wirklich so den Alltag vorstellen auf so einem Hof von jetzt von einem Schweinebauern?
Das ist ganz interessant, weil das eigentlich die wenigsten wissen, wie es tatsächlich läuft. Und damit wir unsere Wertschöpfungskette, die wir aufgebaut haben, auch immer transparent machen, machen wir das so, dass wir wirklich jeden Kunden einladen zu uns, der was sich dann wirklich auch zu einem Bauernhof fahren kann, sich das genau dort anschauen kann. Also ich lade euch auch gerne ein, ihr könnt euch das gerne einmal mit uns anschauen. Es ist die Herausforderung an einem Bauernhof, wo Tiere gehalten werden und speziell Schweine gehalten werden, immer sehr, sehr große, weil gerade der Bauer und die Bäuerin immer da sein müssen, da werden ja quasi die Ferkel geboren, die müssen aufgezogen werden. Das heißt, da muss ja wirklich immer wer da sein und schauen, ob das auch immer alles passt. Also es ist ein sehr herausfordernder und ein sehr fordernder Job auch als Landwirt. Und wir merken das auch, dass das aufgrund des Zeitaufwands, dass man da halt 7 Tage die Woche da sein muss für den Betrieb und jetzt nicht einfach sagen kann, ich mache jetzt Work-Life-Balance und am Nachmittag kümmere ich mich nicht mehr drum, sondern das geht einfach nicht, man muss wirklich rund um die Uhr da sein. Und da merken wir schon, es ist ein großes Bauernsterben auch in der letzten Zeit auch passiert, das hat viele verschiedene Gründe, auf der einen Seite Preisgestellung, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen öffentliches Image und auf der anderen Seite, weil die jungen, gut ausgebildeten Landwirte trotzdem auch gut rechnen können und sagen, hey, wie funktioniert das dann für mich? Wie kann ich dann mein Familienleben vorstellen? Zieht meine Partnerin mit oder auch nicht? Das heißt, der Job als Bauer ist, wenn man mich fragt, ein sehr herausfordernder, aber wenn man gut macht, auch ein wahnsinnig schöner, weil man muss schon sagen, die Bauern stellen die Lebensmittel her, die was wir tagtäglich konsumieren. Und wir haben eines nur erlebt, wie nachdem wir die Herkunftskennzeichnung draufgeschrieben haben, dass auf jeder Packung genau draufsteht, von welchem Bauern das Fleisch passiert, ist ein Effekt passiert. Denn was wir gar nicht so am Radar gehabt haben, ist, dass die Bauern selber auf einmal wieder so stolz waren drauf, dass sie wieder sichtbar werden für das, was sie an guter Arbeit leisten. Und das ist uns damals so bewusst geworden und das ist auch das Schöne, dass wir da in Wahrheit diese Dankbarkeit und diese Wertschätzung auch wieder zurückgeben können den Landwirten für diese gute Arbeit, die was sie leisten. Und wir uns halt nicht als Gesellschaft aufregen, wenn wir vielleicht einmal hinter einem Traktor auf der Straße nachfahren und dann vielleicht wieder irgendwann einmal einen Artikel lesen, wo die Bauern als Förderempfänger quasi stigmatisiert werden, sondern wir den Bauern wieder als das schätzen, was er nämlich macht, er produziert die guten Lebensmittel, die was wir dann essen. Und ich glaube, diese Wertschätzung dürfen wir ihnen wieder entgegenbringen in der Landwirtschaft.
Bekommen die Bauern dann vielleicht selber öfters Rückmeldungen von den Konsumenten direkt? Kriegt sie da was mit, dass dann vielleicht wer anruft, ja, ich habe jetzt ein Schnitzel gegessen, das ist von ihrem Hof, ursprünglich, das schmeckt so gut?
Absolut, das passiert gerade bei uns jetzt in der näheren Umgebung, wo wir so private Supermärkte haben, die was wir beliefern oder auch in andere Supermärkte, wo dann die Produkte draußen sind, wo dann durchaus, weil jeder kennt, wenn der was wen kennt. Und dann ist der Weg in die Ortschaften und zu den Bauernhöfen nicht mehr weit. Und das ist eben genau dieser positive Effekt, den was ich vorher beschrieben habe, dass eben diese Wertschätzung wieder zurückkommt zu die Landwirte. Und ich glaube, das haben sie sich auch verdient.
Dennoch gibt es immer wieder Skandale, auch in der Landwirtschaft natürlich, wie überall sonst auch. Zum Beispiel Ende 2022 in einem Schweinestall mit armer Gütersiegel, bei dem damals sehr grobe Mängel in der Haltung aufgedeckt wurden. Wie könnt ihr sicherstellen, dass sowas bei euren Partnern nicht passiert? Welche internen Kontrollmöglichkeiten gibt es, um eure Standards intern und extern zu überprüfen?
Ja, es ist immer wieder schrecklich und ich muss auch sagen, ich bin da auch jedes Mal selber wirklich richtig schockiert, wenn solche Bilder auftauchen irgendwo in den Medien, wie da mit Tiere umgegangen wird. Also es ist wirklich erschütternd auch für mich, der was einfach, wo wir trotzdem immer versuchen, dass wir das Beste rausholen im Sinne für die Tiere und auch für die Landwirtschaft, sind diese Bilder immer sehr, sehr bitter. Wie machen wir das? Wir lassen uns logischerweise über zwei Kanäle quasi kontrollieren. Auf der einen Seite haben wir ein Markenfleischprogramm eingereicht, das was sowohl von Bauern bis Schlachtbetrieb bis uns kontrolliert, wo wir alle diese Regeln von Gentechnikfreiheit, Glyphosatfreiheit, Tierwohlkriterien von einer externen Zertifizierungsstelle auch überprüft werden. Und wir führen natürlich intern auch Kontrollen durch, das heißt von uns vom Haus, wo wir dann auch zu Bauern fahren und dann diese Regelungen auch nochmal kontrollieren. Das heißt, sowohl interne Kontrolle als auch externe Zertifizierung, auf diese Schiene setzen wir und so schauen wir eigentlich, dass wir diese Regelungen immer im Griff haben. Für mich ist aber auch der Hauptgrund und wie gesagt, wir haben ein Markenfleischprogramm eingereicht und das hat weiß nicht, 15 oder 20 Seiten Auflagen. Für mich ist aber das Entscheidende, der Landwirt persönlich mit seiner Familie. Und wenn wir neue Bauern dazunehmen, ist das für uns eigentlich immer der größere Ansatzpunkt. Wie tickt der Bauer? Wie versteht der das? Oder wie sieht der dieses Qualitätsverständnis? Wie sieht er die Tierwohlkriterien? Und da spürt man schon, macht der das aus innerer Überzeugung oder macht das nur wegen einem Geld? Und wir picken uns halt die raus, die was wirklich deswegen aus Überzeugung machen und diesen Weg aus Überzeugung mitgehen. Und da weiß ich auch ganz genau, auf diese Bauern kann ich mich verlassen und da weiß ich auch, dass die diese Regelungen genauso ernst nehmen wie wir.
Was kriegt eigentlich ein Bauer bei euch so pro Kilo Schwein und Rind?
Typischerweise so, dass wir zwischen 15% und 20% mehr bezahlen. Das heißt, dass alle dieser Mehraufwand, denn was wir auch fordern, auch fair abgegolten wird.
Mhm. Faire Preise für die Bauern, gleichzeitig hohe Qualität. Du hast vorher schon gesagt, es ist natürlich schwierig, dann gleichzeitig auch der Billigste zu sein, beziehungsweise das ist sowieso unmöglich. Mhm. Wie schlägt sich das alles im Endpreis für die Konsumenten wider? Was ist eigentlich eure Zielgruppe?
Ja, wir sagen immer, in Wahrheit bei einer Portion am Schnitzel wird es wahrscheinlich ausmachen 10 bis 15 Cent. Und wenn da du jetzt in einem Gasthaus überlegst, du hast zwei Optionen und du hast einmal ein Schnitzel aus Österreich mit gentechnikfrei und mit glyphosatfrei und mit Herkunftskennzeichnung und auf der anderen Seite hast du die Auswahl, dass du quasi ein Schnitzel hast aus unbekannter Herkunft, wo du nicht weißt, wie die Tiere gehalten worden sind und wo die herkommen. Und der Preisunterschied wird 15 Cent betragen und sollen es 20 Cent sein, wie würdest du denn selber entscheiden? Du würdest automatisch zum besseren Produkt greifen, weil dieser Unterschied nicht der zentrale Unterschied ist. Also 15 Cent machen es nicht aus.
Im Vergleich dazu sind Bioprodukte ja nochmal deutlich teurer. Hm. Was unterscheidet euch jetzt noch von Bioqualität?
Also wir haben die maßgeblichsten Dinge vom Bio ja bei uns selber auch umgesetzt. Das heißt, was gerade dieses Thema Gentechnikfreiheit betrifft, auch das Thema der Geschmacksverstärkerfreiheit am fertigen Produkt und alle diese Dinge. Bio ist aus meiner Sicht schon eine sehr, sehr gute Sache. Es ist halt, man redet dann schon nochmal von einem Preisunterschied von 30% bis 40% circa. Es war für uns dann trotzdem die Entscheidung, in welche Richtung gehen wir. Gehen wir Richtung Bio oder gehen wir Richtung Regionalität? Und wir haben uns für den Weg der Regionalität entschieden. Das heißt, dass wirklich diese Bauern in sehr, sehr kurzen Abständen zu uns da sind. Das heißt, wir garantieren ja Lebendtiertransport unter einer Stunde. Und wir haben viel stärker auf das Thema Regionalität, regionale Rohstoffwertschöpfungsketten gesetzt, als wir auf das Thema Bio, wo ich dann vielleicht irgendwelche Zusatzstoffe aus dem Ausland kaufen muss, nur weil es biozertifiziert sind. Das war nicht der Weg, den was wir gehen wollten. Also wir wollten schauen, dass wir wirklich so viel wie möglich rund um uns zukaufen können.
Insgesamt ist es so in Europa, das kann man sicher sagen, dass eure Zielgruppe wahrscheinlich eine Spur kleiner wird, also die Zahl der Vegetarier und die Zahl der Veganer steigt. Mhm. Man merkt es auch bei uns im Büro, ich schätze mal, bei uns im Büro sind so 30-40% wahrscheinlich mittlerweile vegetarisch unterwegs. Sieht man das eigentlich beim Fleischverarbeiter als Bedrohung? Immerhin schrumpft quasi eure eigene Zielgruppe jedes Jahr.
Ich sage es überhaupt nicht als Bedrohung und wenn du sagst 30-40% sind bei euch schon vegetarisch im Büro, ich würde dann behaupten, wahrscheinlich von die restlichen 60% sind mindestens 50% Flexitarier. Das heißt, die was eben diesen Fleischkonsum sehr bewusst machen. Und das ist, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist aus meiner Sicht auch genau die Richtung. Sehe ich da also als Bedrohung? Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Weil am Ende des Tages, wenn du schon Fleisch isst, dann sollst du auf der Qualität schauen. Und das ist das Entscheidende. Und darum mache ich mir da auch um die Zukunft keine Sorgen. Wir sind kein großer Industriebetrieb. Wir sind ein schöner mittelständischer Familienbetrieb. Und das heißt, da schauen wir immer auch, dass wir in Wahrheit diese Qualität so im Fokus haben, dass wir für die Kunden, die was ein besonderes Stück Fleisch oder ein besonderes Stück Leberkäse haben wollen, wir halt genau das richtige Angebot haben. Das heißt, ich fürchte mich vor dem überhaupt nicht. Ich glaube, dass genauso gut in die richtige Richtung geht. Mehr auf Qualität und weniger auf Quantität.
Stichwort Zukunft. Wo siehst du eigentlich die weitere Entwicklung der Branche? Welche Ziele hat Gourmetfein? Wo geht die Reise hin?
Ja, es wird, gerade die nächsten Jahre werden eine sehr spannende Zeit. Wir fühlen sie in unserem Qualitätsbereich sehr, sehr wohl. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut positioniert. Wir verkaufen ja mittlerweile ein Drittel unserer Produktionsmenge, was Leberkäse betrifft, mittlerweile auch nach Deutschland, weil dort auch die Qualität und auch diese Nachhaltigkeit, die was wir in Österreich bieten können, auch sehr, sehr stark nachgefragt wird. Das heißt, ich sehe uns da sehr, sehr gut positioniert, wohl wissend, dass am Ende des Tages sehr viel auf der einen Seite auch Richtung Billigprodukte gehen wird. Da mache ich auch den Konsumentinnen und Konsumenten keinen Vorwurf, an der tägliche Einkauf mittlerweile zur Herausforderung wird, was er immer mehr wird, dann kann man das den Leuten überhaupt nicht übel nehmen. Aber all jene, die was sagen, sie wollen einfach eine gute Qualität und sie wollen auch ein bisschen mehr ausgeben für die Lebensmittel, denen wollen wir einfach das richtige Angebot machen, mit dem, dass sie dann genau wissen, wo es herkommt und dass sie sich wirklich auch mit unserer eidesstattlichen Erklärung auf alle unsere Marketingaussagen auch verlassen können. Ich glaube, das sind wir unseren Kundinnen und Kunden auch schuldig.
Es handelt sich ja heute um einen Podcast von einem Wirtschaftsmagazin. Vielleicht fast zum Schluss noch ein paar Zahlen. Wie viele Partnerbetriebe habt ihr, wie viele Mitarbeiter, Umsatz, Gewinn und wie viele Tiere werden von euch verarbeitet?
Also wir sind mit dem Umsatz und Gewinn kommunizieren als typischer Familienbetrieb sehr defensiv. Es ist so, wir haben jetzt ca. 200 Partnerbetriebe, Schweine- und Rinderbauern. Es ist so, dass wir ca. 1500 Schweine pro Woche verarbeiten und ca. 50 bis 60 Rinder pro Woche. Das ist eh schon eine ordentliche Anzahl, mit der wir sehr froh sind. Wir haben tolle Kunden in der Gastronomie, wir haben tolle Kunden in Österreich und in Deutschland, mit denen wir sehr happy sind und mit denen wachsen wir auch sehr brav. Aber Umsatz und Gewinn zahlen werden wir da jetzt. Wir werden beim Umsatz Richtung 50 Millionen gehen, was wir jetzt haben. Und mit dem sind wir sehr zufrieden und sind sehr demütig und schauen positiv in die Zukunft.
Wenn du dir etwas wünschen könntest, welches Missverständnis oder welches Klischee zum Thema Fleischkonsum oder Fleisch generell würdest du gern in der Bevölkerung aufklären?
Also ich würde es von der anderen Seite betrachten, weil das genau in die Kerbe reinschlägt, die was wir so forcieren. Ich würde mir für alle Konsumentinnen und Konsumenten wünschen, dass wir uns ein Stück Fleisch kaufen, das genau wissen, wo es herkommt. Ich glaube, dass das mein der allergrößte Wunsch ist, weil dann der Konsument wirklich mündig selber entscheiden kann, was er macht. Und das wird aus meiner Sicht den größten positiven Effekt haben, auch Richtung heimische Landwirtschaft. Also wenn, es ist leider nur ein bisschen hin zum Weihnachten und zum Christkind, aber das würde auf meiner Wunschliste ans Christkind stehen.
Perfekt, also jedenfalls werden wir die Etiketten in Zukunft noch genauer anschauen als bisher.
Super, so soll es sein.
Genau, ja, dann bedanke ich mich für dein Kommen, bedanke mich für die spannenden Antworten. Ja, genau.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Danke, dass wir da ein tolles Gespräch führen können haben und dass wir ein bisschen zeigen können haben, wie es geht in der Fleischproduktion auch anders.
Wunderbar.
Vielen Dank.